Im November des Jahres 1848 wird auf dem Berliner Hedwigsfriedhof der Schneidermeister Franz Tomaschek beerdigt. 3 Jahre später führt der Totengräber eine Gruppe von Justizbeamten und Polizisten zu seinem Grab. Eine Exhumierung soll die merkwürdigen Umstände dieses Todesfalls aufklären. Der Sarg wird gefunden, aus der Erde gehoben und geöffnet, und die Umstehenden blicken auf etwas, das sie dort auf keinen Fall erwartet haben. Ihr hört Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Folge 4. Requiem für ein Bügelbrett.
Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Ein Podcast mit Jan Wiechert.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zur mittlerweile schon 4. Folge von Böses Blut, True Crime trifft Geschichte. Falls ihr uns bisher noch nicht kennt, wir befassen uns hier in diesem Podcast mit Verbrechen, die sich im 19. oder frühen 20. Jahrhundert abgespielt haben. In unserer letzten Folge ging es relativ brutal, mörderisch und blutig zu, aber wenn ihr jetzt die aktuelle Folge gerade direkt nach der Veröffentlichung hört, dann steht gerade Weihnachten vor der Tür und deshalb haben wir uns diesmal für einen nicht so blutigen Fall entschieden. Den haben wir für euch recherchiert und vorbereitet. Wir kommen ehrlich gesprochen nicht ganz ohne Todesopfer aus, denn bei der ganzen Geschichte wird eine Gans ihr Leben lassen. Allerdings, und so viel kann ich euch schon mal verraten, es wird keine Weihnachtsgans sein. Bevor wir richtig loslegen, kommen noch die üblichen Hinweise. In den Shownotes, also direkt unter dieser Folge, findet ihr alle möglichen Wege, uns zu kontaktieren oder uns auf Social Media zu finden. Bitte folgt, liked, kommentiert und teilt, was das Zeug hält, und lasst uns am besten auch noch gute Bewertungen da. Das wäre jedenfalls eine richtig große Hilfe für unser kleines Podcast-Projekt. Falls ihr es euch leisten könnt, besteht außerdem auch noch die Möglichkeit, uns etwas Kleingeld in den virtuellen Hut zu werfen. Und außerdem könnt ihr auch auf unserer Homepage vorbeischauen. Da haben wir unter anderem eine Landkarte hinterlegt mit allen Tatorten der bisherigen Folgen. Und so Stück für Stück kommt da ja schon ein bisschen was zusammen. In den Shownotes findet ihr auch den Link zum aktuellen Infopaper der Folge, das ihr euch runterladen könnt. Wir legen in diesen Infopapers immer alle wichtigen Quellen offen, die wir bei der Recherche genutzt haben. Auf eine Inhaltswarnung können wir heute ausnahmsweise verzichten. Und für den aktuellen Fall begeben wir uns in die Mitte des 19. Jahrhunderts und in die Hauptstadt nach Berlin. Dort lebte und arbeitete seinerzeit ein Damenschneider mit dem Namen Anton Tomaschek. Tomaschek war in Berlin ein Zugezogener, gebürtig stammte er aus Böhmen. Dort war er 1806 in dem kleinen Dorf Sobitusch zur Welt gekommen. Das liegt etwa 19 Kilometer westlich einer Stadt, die zumindest den Geschichtsinteressierten etwas sagen dürfte, nämlich Königgrätz. Politisch gehörte das damals zum Königreich Böhmen und das war wiederum ein Kronland des habsburgischen Kaisertums Österreich. Aktuell, also nach heutigen Grenzen, wären wir da in Tschechien unterwegs. Die Eltern von Anton Tomaschek hießen Wenzel und Elisabetta. Sie waren Katholiken und sie lebten von der Landwirtschaft. Außer Anton hatten sie noch weitere Kinder, von denen uns eins heute noch sehr intensiv beschäftigen wird, nämlich Franz. Sonst lässt sich über die frühen Jahre des Anton Tomaschek nichts Genaueres sagen. Es ist auch nicht ganz klar, wann genau er aus seiner Heimat nach Berlin gezogen ist. Sicher nachweisen können wir ihn dort ab dem Jahr 1835. Da hat er nämlich in Berlin Henriette Christiane Grabo geheiratet, die Tochter eines Zimmermanns. Dieses Paar hatte mindestens einen Sohn, vielleicht auch noch weitere Kinder. Für die Jahre nach der Hochzeit lässt sich durch die Berliner Adressbücher sehr gut nachvollziehen, dass die Familie Tomaschek mehrfach innerhalb der Stadt umgezogen ist. Im Jahr 1845 war Tomaschek von einem Hausbrand betroffen, auf den wir später nochmal kurz zu sprechen kommen. Die einzelnen Stationen sind für unseren Fall sonst nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass die Tomaszeks um 1848 einen neuen Wohn- und Arbeitsort fanden mit einer ziemlich guten Adresse, die ihr auch alle kennt, nämlich unter den Linden. Für alle Berlin-Kenner und alle, die es ganz genau wissen wollen, das Gebäude von damals gibt es nicht mehr, aber der Standort kann ganz gut nachvollzogen werden. Heute steht da das sogenannte Haus der Schweiz, die Adresse ist unter den Linden 24 und es ist an der Ecke zur Friedrichsstraße und zwar, wenn man das Brandenburger Tor im Rücken hat, auf der linken Straßenseite. Ja, unter den Linden, das war natürlich auch um 1850 schon eine ziemlich gute Adresse in der preußischen Hauptstadt mit der Königlichen Akademie, dem Kronprinzenpalais und so weiter. Aber daneben gab es eben auch etliche Wohn- und Geschäftshäuser. Da lebten zum Beispiel auch viele hohe Beamte und Offiziere, auch Akademiker und Kaufleute oder Leute, die eine mehr oder minder enge Verbindung zum preußischen Königshof hatten. Zum Beispiel der Hofuhrmacher oder auch der Hofzahnarzt Dr. Blume, der nur ein paar Häuser entfernt von der Familie Tomaszek lebte. Es fanden sich dort andererseits aber auch relativ viele Handwerker und gar nicht mal so wenige Schneider. Und das waren dann Leute, die vor allem Produkte für den gehobenen Geschmack und den ziemlich vollen Geldbeutel herstellten, denn diese ganzen Offiziere, Hofräte, Professoren, einschließlich ihrer Gattinnen und ihrer Töchter, mussten natürlich nach der Mode der Zeit eingekleidet werden. Das war dadurch also eine sozial ganz interessant durchmischte Nachbarschaft und das sieht man auch im Wohnhaus der Tomaszeks. Da lebten einerseits ein Hofrat und ein Kaserneninspektor außer Dienst, andererseits aber auch unser Damenschneider und ein Handschuhmacher, alle unter einem Dach. Also so viel mal zum Sozialen drumherum unserer Geschichte. Es gibt aber auch noch einen konkreten politischen Hintergrund, der eine gewisse Rolle spielt. Das Jahr 1848 war für Berlin und Preußen das dramatische erste Jahr der Deutschen Revolution. Im März dieses Jahres eskalierte die Gewalt zu militärischem Eingreifen und Barrikadenkämpfen mit zahlreichen Toten. Also grob gesagt, es sind aufgewühlte, teilweise chaotische Zeiten und das nicht nur in Deutschland. Zeitgleich kam es auch in vielen anderen europäischen Ländern zu Erhebungen und Aufständen, die natürlich jeweils unter etwas anderen politischen Vorzeichen standen. In Dänemark war zum Beispiel die Schleswig-Frage von großer Bedeutung. In allergröbsten Zügen gesagt war das ein Konflikt zwischen dänischen und deutschen Nationalisten um die Zugehörigkeit des Herzogtums Schleswig zu diesem oder jenem Machtbereich. Die Details sind jetzt nicht so wichtig, aber entscheidend ist, dass es dadurch in Dänemark zu Anfeindungen gegen dort lebende Deutsche kam. Und einige davon packten daraufhin ihre sieben Sachen und verließen das Land. Und darunter war ein Schneidermeister aus Böhmen, nämlich Franz Tomaszek. Das war der schon erwähnte ältere Bruder unseres Anton Tomaszek in Berlin. Franz hatte etliche Jahre in Kopenhagen gelebt und war dort auch mit einer Dänin verheiratet. Er verließ Dänemark aber allein und machte sich zuerst einmal auf den Weg zum Bruder in Berlin, wo er Ende Oktober 1848 eintraf. Und kaum war er da, da gab es in der Nachbarschaft auch schon Gerüchte, dass der Gast schwer erkrankt sei. Ich habe euch zu dieser Situation ein kleines Zitat rausgesucht. Ich muss dazu aber kurz sagen, das stammt aus einer späteren Beschreibung des Falles, die teilweise eher so literarisch bis anekdotisch ausgefallen ist. Also die Worte, die wir gleich hören werden, sind so mit Sicherheit nicht gefallen, sondern entstammen eher der Fantasie eines Schriftstellers. Sie sind aber, wie ich finde, ganz treffend, um die Sache ein bisschen näher zu beschreiben. Die Szenerie ist folgende. Frau Tomaszek erzählt einer Nachbarin von der Ankunft ihres Schwagers in Berlin.
Ja, denken Sie sich, Madame Kulicke, wat man doch für Unglück hat im Leben. Da kommt mir nit Mann, nit Bruder, der in Kopenhagen in Dänemark wohnt und da ein großes Geschäft hat. Er hat auch eine Frau und zwei Kinder. Es sind wohlhabende Leute und es geht ihnen sehr gut. Da kommt also meinet Mannet Bruder hier neulich an und will hier Einkäufe und Geschäfte machen. Denn in Kopenhagen sind die Dänen jetzt so schlimm, auf uns Deutsche zu sprechen. Und da bekommt man ja nichts Ordentliches mehr zu kaufen. Und deswegen ist eben meinet Mannet Bruder her nach Berlin gekommen. Ja, sehen Sie. Nun kommt er also an und ist ganz krank. Ich sage Ihnen, das Husten geht den ganzen Tag und die ganze Nacht ohne aufhören. Wir können ja kein Auge nicht zumachen und die ganze Wirtschaft dabei. Sie glauben ja nicht, was das für ein Leben ist. Und wenn er uns mal am Ende nur nicht noch stirbt. Sie glauben ja nicht, was ich für eine Angst habe. Diese Sorgen und diese Kosten. Und nachher denkt mir eine Schwägerin in Kopenhagen am Ende noch ja, dass wir ihn nicht gut gepflegt haben. Ich sage Ihnen, es ist ein wahres Leiden. Ja, ja, das Leben ist doch ja zu schwer.
Ja, soweit mal das Reinhören in dieses eher literarisch ausgefallene Textzitat. Ihr habt es ja mitbekommen, darin entsteht der Eindruck, dass Franz Tomaschek nur kurz zum Einkaufen nach Berlin und dann wieder nach Kopenhagen wollte. Aber andere, deutlich zuverlässigere Quellen legen eher nahe, dass er in Berlin auf der Durchreise nach Böhmen war und nicht oder zumindest nicht sofort nach Dänemark zurückkehren wollte. Aber wie auch immer, seine Reisepläne spielen für uns heute keine ganz entscheidende Rolle. Wichtig ist nur, dass man bald im ganzen Haus wusste, dass der Gast aus Dänemark schwer erkrankt war und häufig Blut hustete. Tatsächlich scheint die Familie dazu beigetragen zu haben, weil sie eben jedem und jeder erzählte, wie schlecht es dem weitgereisten Gast gehe. Mehrfach sah man einen Arzt ein- und ausgehen und schließlich wurde ein schlichter Sarg das Treppenhaus hinaufgetragen. Franz Tomaschek war, laut Totenschein, am späten Abend des 20. November 1848 in der Wohnung seines Bruders verstorben. Die Beerdigung wurde für den 24. November geplant. Vielleicht kennt ihr den Dorotheenstädtischen Friedhof an der Chausseestraße und falls nicht, seht ihn euch unbedingt mal an, wenn ihr in Berlin seid. Das ist schon ein ziemlich besonderer historischer Begräbnisplatz mit einer sehr hohen Promi-Dichte. Um nur ein paar wenige Namen zu nennen, der Architekt Karl Friedrich Schinkel, der Philosoph Johann Gottlieb Fichte, Helene Weigel und Bertolt Brecht, die Schriftstellerin Christa Wolf, Politiker wie Johannes Rau und Egon Bahr, der Kommunarde Fritz Teufel und sogar Ernst Littfass, der Erfinder der Litfaßsäule. Alle die und viele mehr haben ihre letzte Ruhestätte auf diesem Friedhof gefunden. Angelegt wurde der im 18. Jahrhundert. Und wenn man sich alte Pläne von Berlin anschaut, sieht man, damals lag das Gelände außerhalb der eigentlichen Stadt. Ein bisschen südlich davon war das Oranienburger Tor, das man heute ja noch als U-Bahn-Station kennt. Und gerade damals wuchs die Stadt und man brauchte einfach mehr Platz, um die Toten bestatten zu können. Man ist dann eben vor die Stadtmauern gegangen und zwar nicht nur in Berlin, sondern an vielen anderen Orten auch gerade so um diese Zeit herum. Im 18. und 19. Jahrhundert gab es in diesem Bereich gleich vier getrennte, aber aneinandergrenzende Friedhöfe. Außer dem Dorotheenstädtischen Friedhof waren das der Charité-Friedhof und zwei Begräbnisplätze für religiöse Minderheiten, nämlich der französische Friedhof für die hugenottischen Migrantinnen und Migranten und dann der St. Hedwigs-Friedhof für Katholikinnen und Katholiken. Heute gibt es nur noch den Dorotheenstädtischen und den französischen Friedhof. Uns interessiert aber der katholische St. Hedwigs-Friedhof, der bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts bestand. Ja, und dort fand eben am 24. November 1848 die Beerdigung des Schneidermeisters Franz Tomaschek aus Kopenhagen statt. Es soll eine ziemlich trostlose Beerdigung gewesen sein. Nur ein einziger Trauernder, nämlich der Bruder Anton, so heißt es, sei dabei gewesen. Damit aus diesem Trauerfall jetzt endlich ein Kriminalfall wird, müssen wir in der Zeit ein paar Jahre nach vorn springen und uns einen sehr fleißigen und ehrgeizigen Berliner Polizisten ansehen. Der hieß Hermann August Daniel Rockenstein. Rockenstein war Jahrgang 1817. Er hatte eigentlich mal das Gerberhandwerk erlernt, war dann aber als so eine Art Quereinsteiger zur Berliner Polizei gekommen, erst nur als Schreiber. Er soll aber als Kriminalist sehr begabt gewesen sein und wurde dann auch bald als richtiger Polizist und Ermittler eingesetzt. Ja, und Hermann Rockenstein kam so um 1850, als er in einem ganz anderen Fall ermittelte, das Gerücht zu Ohren, dass man in Berlin einen Menschen beerdigt habe, der aber in Wirklichkeit noch quicklebendig durch die Welt spaziere. Und diese Information ließ Rockenstein nicht mehr los. Er nahm sich fest vor, diesen lebenden Toten zu finden und herauszubekommen, was hinter der Geschichte steckte. Durch ein paar Recherchen konnte er den Zeitraum der Geschehnisse auf etwa anderthalb Jahre einschränken, nämlich so zwischen Herbst 1847 und Frühjahr 1849. Aber sonst wusste er nicht viel, also zum Beispiel auch nicht, um welchen Friedhof es ging. Und deshalb fing er an, alle Totenscheine durchzusehen, die in dieser Zeit in Berlin ausgestellt worden waren. Um 1850 starben in Berlin jährlich etwas mehr als 10.000 Personen. Bei anderthalb Jahren sind das dann also über 15.000 Scheine. Es ist jetzt nicht ganz klar, welche weiteren Hinweise und Einschränkungen Rockenstein hatte, also ob er zum Beispiel wusste, dass es um einen Mann ging oder dass es eine erwachsene Person sein musste. Aber so oder so, seine Recherche war eine Mammutaufgabe. Und weil er sich natürlich im Polizeialltag noch um andere aktuelle Kriminalfälle kümmern musste, konnte er sich oft nur in der Freizeit um seine kleine Privatermittlung kümmern. Vor Dienstbeginn, in der Mittagspause oder am Abend und bis spät in die Nacht hinein. Man kann sich den Ehrgeiz vielleicht einfach mit diesem außergewöhnlichen beruflichen Werdegang erklären. Ein Gerbergeselle, der seinen Kollegen und Vorgesetzten beweisen will, dass er eben ein exzellenter Kriminalist und Kriminalpolizist ist. Oder vielleicht hatte er auch einfach ein Händchen für solche Gedulds- und Sisyphus-Aufgaben. Wir wissen es einfach nicht. Jedenfalls saß er dann eben da, las einen Schein nach dem anderen und suchte nach Auffälligkeiten. Ein Kriterium, das er dabei hatte, waren Fremde, die auf der Durchreise in Berlin gestorben waren. Der Gedanke dahinter, für solche Leute war es natürlich viel einfacher, nach dem angeblichen Tod von der Bildfläche zu verschwinden. Und Rockensteins Glück war es, durch den Ausnahmezustand während der Revolution gab es in Berlin gerade in diesem kleinen Zeitfenster gar nicht mal so viele Durchreisende. Und ihr könnt es euch sicher schon alle denken, eines schönen Tages im Jahr 1851 fiel ihm dann der Totenschein von Franz Tomaschek in die Hände. Rockenstein sah sich das genauer an und erkundigte sich an den relevanten Orten, ob man etwas über seinen Verbleib wisse. Die entscheidende Antwort kam dann aus Sobitusch, also seinem Geburtsort. Von da schrieb man: Franz Tomaschek halte sich im Ort auf und erfreue sich bester Gesundheit. Die Polizeikollegen in Böhmen leisteten bereitwillig Amtshilfe und nahmen den angeblich Toten fest. Und einen Tag später stand Hermann Rockenstein dann mit seinen Kollegen auch vor der Tür des Bruders, also Anton Tomaschek in Berlin. In dessen Familie hatte sich in der Zwischenzeit übrigens ein zweiter, diesmal ein echter Trauerfall ereignet, denn seine Ehefrau war im Vorjahr verstorben und er hatte kurz darauf ein zweites Mal geheiratet. Und diese neue Frau konnte mit den Ereignissen von 1848 natürlich nichts zu tun haben, sodass nur Anton Tomaschek verhaftet wurde. Einen Tag später, am 30. September 1851, kam es auf dem St. Hedwigsfriedhof zur vielleicht bemerkenswertesten Exhumierung der Berliner Kriminalgeschichte. Und wir hören dazu in einen Zeitungsbericht rein.
Vorgestern Abend spät erschienen auf dem neuen katholischen Kirchhofe vor dem Oranienburger Tore hier selbst der Untersuchungsrichter des hiesigen Stadtgerichts, Herr Kriminalrat Schlöttke, der Staatsanwalt Meyer und der Polizeirat Stieber mit einer bedeutenden Anzahl von Polizeibeamten. Nach längerer Recherche zwischen den Gräbern schritten diese Beamten zur Eröffnung eines Grabes, in welchem am 24. November 1848 der Schneidermeister Franz Tomaschek begraben worden war. In dem mit vieler Mühe geöffneten Grabe fand man den Sarg noch ziemlich wohlerhalten vor. Man erbrach mit aller Vorsicht den Sarg und, zum Erstaunen aller Anwesenden, fand man in demselben nichts als ein altes Plättbrett und ein bunt halb vermodertes Stroh. Ein Leichnam lag nicht in dem Sarg, obwohl solcher, wie sich der Totengräber deutlich erinnerte, mit allen kirchlichen Ehren begraben worden war.
Ein Bündel Stroh und ein Plättbrett, also das, was wir heute als Bügelbrett kennen, hatten die Beamten da auf dem St. Hedwigsfriedhof also ausgegraben. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass hinter dieser ganzen Geschichte ein faustdicker Versicherungsbetrug steckte. Franz Tomaschek hatte bereits 1845 eine Lebensversicherung über 1000 Reichsbanktaler abgeschlossen. Reichsbanktaler, das ist eine historische dänische Währungseinheit. 1848 schloss er bei einer anderen, bei einer englischen Versicherungsanstalt noch eine Lebensversicherung ab über 1000 Pfund Sterling. Als er in Berlin ankam, kamen er und sein Bruder Anton auf den Gedanken, diese beiden sehr hohen Summen abzugreifen und untereinander aufzuteilen. Beide konnten das Geld wohl ganz gut brauchen. Franz stand nach seiner Ausreise aus Dänemark natürlich ziemlich ohne berufliche Perspektiven da und bei Anton liefen die Geschäfte in dieser Zeit auch nicht so ganz besonders. In diesen Plan musste natürlich auch Antons damalige, also erste Ehefrau Henriette Christiane eingeweiht werden. Und noch ein Mittäter wurde dringend benötigt, nämlich ein Arzt. Oder zumindest sowas in die Richtung. Und da fand sich auch jemand, nämlich Gotthilf Anton Kunze. Dieser Herr Kunze war von Beruf Wundarzt und Geburtshelfer. Bei dem Begriff Wundarzt muss man sich kurz vor Augen halten, dass es seit dem Mittelalter und bis weit ins 19. Jahrhundert hinein eine zentrale Unterscheidung bei den medizinischen Berufen gab zwischen den akademischen Ärzten einerseits und andererseits eben den Wundärzten, die ihre Ausbildung in einer Art Lehre erhielten, also eher so wie Handwerker. In der frühen Neuzeit spricht man da auch von Badern, Barbieren, Chirurgen, später dann eher von Wundärzten. Und der Name legt ja schon nahe, dass es da um Wundversorgung ging, aber auch um chirurgische Eingriffe, Zähneziehen, Durchführung des Aderlasses und so weiter. Das waren die typischen Aufgaben, die ein Wundarzt erledigte. Zugleich fungierten die aber auch als so eine Art Allgemeinmediziner für gewöhnliche Krankheiten. Für einfache Leute stellte der Wundarzt lange Zeit die wichtigste oder sogar die einzige Anlaufstelle bei medizinischen Fragen dar. Dagegen kamen die meisten gut durchs Leben, ohne jemals von einem akademischen Arzt behandelt zu werden. Und in der Mitte des 19. Jahrhunderts, also gerade zur Zeit unseres Falles, sind wir an der Schwelle, an der die akademischen Ärzte die Oberhand gewinnen und die Wundärzte zurückgedrängt werden. Bei der Familie Tomaschek erfahren wir, dass Gotthilf Anton Kunze im Grunde ihr Hausarzt war. Und durch dieses vertraute Verhältnis wagte es Anton Tomaschek, ihn zu fragen, ob er ihnen nicht bei ihrem Plan helfen wolle. Dabei ging es einerseits um die gefakten Arztbesuche, vor allem aber um die Ausstellung des Totenscheins. Ja, und Kunze stimmte zu. Er verlangte aber, dass Franz Tomaschek erstmal eine Krankheit simulieren müsse, um keinen weiteren Verdacht zu erregen. Gesagt, getan. Franz Tomaschek durfte in den folgenden Tagen die Wohnung des Bruders nicht mehr verlassen. Dafür bemühten sich die Verwandten, überall die Information zu streuen, dass er schwer erkrankt sei. Wir haben das ja vorhin schon in diesem Gespräch mit der Nachbarin gehört. Und zusätzlich kam Wundarzt Kunze mehrmals zu den Tomascheks, wobei er den angeblichen Patienten natürlich nicht behandelte. Angeblich soll er ihn überhaupt nur ein einziges Mal kurz gesehen haben, ohne dabei ein Wort mit ihm zu wechseln. Der Todestag wurde dann auf den 20. November 1848 festgelegt. Anton Tomaschek besorgte den Sarg und brachte ihn in seine Wohnung. Ganz ursprünglich hatten die Brüder wohl die Idee, eine echte Leiche zu besorgen. Denn Franz Tomaschek dachte, dass es in den chaotischen Revolutionstagen mit den vielen Toten doch wohl irgendwie möglich sein müsste, in Berlin eine echte Leiche aufzutreiben. Aber das erwies sich dann doch wohl irgendwie als schwieriger als angenommen, deswegen musste das berühmte Bügelbrett herhalten. Wir wissen auch nicht so ganz genau, was sich die Tomascheks bei der Befüllung des Sarges dachten, aber für mich ist es naheliegend, dass das Brett für das Gewicht sorgen sollte. Das Stroh war eine Art Polster, damit das Brett dann nicht verrutschte und gegen die Innenseiten schlug. Ja, und dann kommt hier noch die arme Gans ins Spiel, die ich ganz am Anfang dieser Folge kurz erwähnt habe. Mit in den Sarg kamen nämlich jetzt auch noch die Innereien einer frisch geschlachteten Gans, um für einen realistischen Verwesungsgeruch zu sorgen. Die Beerdigung konnte also kommen. Allerdings galt damals wie heute, dass Sterben mit ziemlich viel Papierkram einhergeht. Zunächst musste ein Beerdigungsscheinformular ausgefüllt werden und darin standen Ort und Zeit des Todes und die Todesursache und man brauchte eine ärztliche Unterschrift. Das Problem war jetzt, dass Kunze als Wundarzt gar nicht unterschreiben durfte, also man brauchte hier eigentlich einen echten, will heißen einen akademischen Arzt. Und Kunze schrieb bei der Rubrik behandelnder Arzt dann einfach Dr. Meier in das Formular und das ging dann offensichtlich durch. Am 23. November 1848 schlich sich Franz Tomaschek aus der Wohnung seines Bruders, ging zum Bahnhof und reiste ab. Einen Tag später fand dann seine angebliche Beerdigung auf dem St. Hedwigsfriedhof statt. Ganz interessant ist, es war damals üblich, bei der Aussegnung durch den Priester den Sarg noch einmal zu öffnen, aber irgendwie scheint Anton Tomaschek das verhindert zu haben und vielleicht spielte dabei auch das Aroma der Gänseeingeweide eine Rolle. Richtig kompliziert wurde es jetzt bei der Auszahlung der Versicherungssummen. Der eigentliche Totenschein wurde damals durch die Kirche ausgestellt, aber der reichte den beiden Versicherungsgesellschaften nicht. Sie verlangten ein offizielles Schreiben einer staatlichen Institution und ein ausführliches ärztliches Attest. Also musste noch einmal Wundarzt Kunze ran und wir hören rein in das, was er geschrieben hat.
Der Herr Franz Tomaschek kam im Monat Oktober diesen Jahres aus Kopenhagen hier an, um seinen noch lebenden Bruder, den Schneidermeister Anton Tomaschek, zu besuchen, wo er durch wiederholten Bluthusten und daraus hervorgegangenem Brustleiden bei allen Heilbemühungen am 20. November des Nachts um 23:30 Uhr gestorben ist. Vom 29. Oktober an habe ich den Verewigten ärztlich behandelt und mich vielfach überzeugt, dass ihm von seinem Bruder und übrigen Angehörigen die innigste Teilnahme und liebevollste Pflege in jeder Beziehung bis an sein seliges Ende zuteil geworden ist, was den Hinterbliebenen in der Ferne gewiss großen Trost und Beruhigung gewähren muss und ich auf Verlangen der Wahrheit getreu hiermit bezeugen kann. Berlin, den 28. Dezember 1848, Dr. Meier, praktischer Arzt und Geburtshelfer.
Ja, wie ihr gehört habt, der gute Dr. Meier musste noch einmal herhalten und diesmal kam sogar noch ein gefälschtes Siegel unter das Attest. Darauf waren die Buchstaben A und M und dann ein Totenkopf und Knochen als Symbole für den ärztlichen Beruf. Das scheint dann alles sehr überzeugend gewirkt zu haben, denn auf dem Formular fand sich später auch noch eine amtliche Beglaubigung. Da heißt es, dass der mir von Person bekannte praktische Arzt und Geburtshelfer Dr. Med. Meier vorstehendes Attest unterschrieben hat, bescheinige ich hiermit. Berlin, 29. Dezember 1848, Schlöpke, Polizeikommissar. Also nur, dass es kurz klar ist, diesen Dr. Meyer, den gab es wirklich. Aber er hatte den Patienten nie gesehen und auch nicht das Geringste mit dem ganzen Betrug zu tun. Bei dieser Beglaubigung der ärztlichen Unterschrift gab es ein paar Merkwürdigkeiten und da ist auch nicht ganz klar ermittelt worden, ob das damals mit rechten Dingen zuging oder ob man wieder etwas nachhelfen musste, etwa mit einer Fälschung. Aber ab da lief der Schein dann problemlos von Büro zu Büro. Der Polizeipräsident bestätigte die Unterschrift dieses Kommissars. Der Direktor des Innenministeriums bestätigte die Unterschrift des Polizeipräsidenten und der Außenminister bestätigte die Unterschrift des Direktors. Und schließlich gaben dann auch noch ein englischer und ein dänischer Diplomat ihren Segen, weil es ja um Versicherungsanstalten in diesen beiden Ländern ging. Mit der dänischen Gesellschaft lief jetzt alles glatt und die 1000 Reichsbanktaler wurden ausgezahlt. Aber die Engländer zierten sich noch ein bisschen und beinahe wäre der ganze Betrug schon an dieser Stelle geplatzt. Die Londoner Versicherungsgesellschaft Globe, bei der die Police abgeschlossen worden war, schickte ihren Berliner Agenten los, um sich noch einmal wegen der Todesumstände des Franz Tomaschek zu erkundigen. Und der machte sich jetzt tatsächlich auf den Weg, um den echten Dr. Meyer zu fragen, der ja von einem Franz Tomaschek rein gar nichts wusste. Aber der Zufall wollte es, Dr. Meyer war nicht zu Hause und der Versicherungsagent beschloss, es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zu versuchen. Der Zufall wollte es nun, dass der Vorgang genau zu diesem Zeitpunkt an einen anderen Mitarbeiter übertragen wurde. Und der ging nicht wieder zu Dr. Meyer, sondern zunächst mal zu Anton Tomaschek. Und Tomaschek erzählte ihm, dass dieser Dr. Meyer seinen Bruder sowieso nur ganz zum Schluss seiner Krankheit kurz vor seinem Tod behandelt habe. Der eigentliche Arzt sei Gotthilf Anton Kunze gewesen. Also ging der Versicherungsmann jetzt zu Kunze, der ihm die ganze gefakte Krankheitsgeschichte noch einmal erzählte und schriftlich bestätigte. Übrigens mit der Bemerkung, dass auch die ärztliche Hilfe seines sehr geschätzten Kollegen Meyer erfolglos geblieben sei. Und Kunze log offenbar sehr überzeugend, die Globe-Versicherung war jetzt zufrieden und zahlte 1000 Pfund Sterling aus. Damit war der Versicherungsbetrug zumindest fürs Erste gelungen, bis eben dieser hartnäckige Polizist Hermann Rockenstein von den Gerüchten um einen lebenden Toten hörte. In der Zwischenzeit, also bis zur Entdeckung, kam es noch zu einem Vorgang, den wir hier zumindest der Vollständigkeit halber grob umreißen müssen, auch wenn die Sache ziemlich nebulös ist und eher am Rande unserer eigentlichen Geschichte steht. 1845, ich habe es vorhin in einem Halbsatz erwähnt, erlitt Anton Tomaschek einen Brandschaden und schon damals hatte er mit einer Versicherung zu tun. Bei der Regulierung dieses Schadens lief es nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hatte. Die ganz genauen Vorgänge sind nicht klar, aber vermutlich leistete Tomaschek eine Unterschrift unter ein Dokument, das sich nachher als finanziell nachteilig herausstellte. Und als er den Fehler dann bemerkte und verbessern wollte, bot er an, einen Eid über die wirkliche Schadenssumme zu leisten. Entweder wurde der Eid dann erst gar nicht zugelassen oder er wurde nicht anerkannt. Jedenfalls blieb er auf einem finanziellen Schaden sitzen und erhielt in diesem Kontext auch noch irgendwie eine Geldstrafe. So oder so ähnlich dürfte die Sache damals abgelaufen sein. Vielleicht kann man sich daraus übrigens auch ein Stück weit schon erklären, dass Anton Tomaschek auf Versicherungen jetzt nicht so gut zu sprechen war und keine größeren Skrupel hatte, die übers Ohr zu hauen. Nach dem Scheinbegräbnis seines Bruders und dem geglückten Betrug versuchte er dann noch einmal diese alte Geschichte um die Feuerversicherung in seinem Sinn zu klären. Er nutzte dazu ein interessantes Mittel, nämlich Zeitungsannoncen. Zeitungsannoncen, in denen er seine Klage vortrug und gegen alle möglichen Beteiligten austeilte. Das Problem ist also aus unserer Sicht heute, dass sich das Ganze ziemlich wirr, ziemlich pathetisch und teilweise auch so ein bisschen zynisch liest. Sich selbst bezeichnet er in den Annoncen als, ich zitiere, den Eidesleister mit dem eisernen Ring. Und in der Zeitung ließ er auch ein kleines Bildchen abdrucken, das ein schlecht gezeichnetes Männchen zeigt, das die Hand zum Eid hebt und einen Ring um den Hals trägt. Das Ganze ist, wie gesagt, nicht wirklich verständlich, vor allem, weil wir keine andere Quelle über die Hintergründe dieser Geschichte haben. Ich habe euch im Infopaper einen Link zu einer dieser Annoncen hinterlegt, das könnt ihr euch gerne mal anschauen, nachlesen, euch auch das Männchen angucken. Vielleicht versteht ihr ja mehr als ich. Es ist auf jeden Fall ein nettes Beispiel dafür, wie Privatpersonen in dieser Zeit Medien, in diesem Fall also Zeitungen, nutzten, um ihre persönlichen Anliegen vorzubringen. Für uns ist es vor allem deshalb interessant, weil diese Annoncen den Namen Anton Tomaschek in Berlin schon so ein bisschen bekannt machten. Und zwar auch, weil die Leute schon damals gar nicht so richtig verstanden, was dieser Mann eigentlich sagen oder erreichen wollte. Kurz gesagt, man dachte, dass er nicht mehr ganz alle Tassen im Schrank hat. Auf diese skurrile Weise war Tomaschek als Eidesleister mit dem Eisernen Ring schon ein bisschen stadtbekannt, als dann der noch viel skurrilere Versicherungsbetrug mit dem Bügelbrett aufflog. Und spätestens danach wurde Tomaschek als echtes Berliner Original wahrgenommen. Bei aller Heiterkeit, die Affäre um das Bügelbrett auslöste, für die Beteiligten hatte sie sehr ernsthafte strafrechtliche Konsequenzen. Sehen wir uns jetzt also noch die juristische Aufarbeitung dieses Falles an. Die begann im April 1852 vor dem Kriminalgericht Berlin. Als Beweismittel wurden der Sarg und natürlich auch das Bügelbrett in den Gerichtssaal getragen. Angeklagt waren Anton Tomaschek, der mittlerweile ausgelieferte Franz Tomaschek und Wundarzt Gotthilf Anton Kunze. Zugleich lief auch noch ein Verfahren gegen die Frau und die beiden erwachsenen Kinder des Franz Tomaschek, die sich nach wie vor in Kopenhagen aufhielten. Das gerichtliche Verfahren verlief aus verschiedenen Gründen recht turbulent, wobei ich hier jetzt nicht auf alle Einzelheiten und Wendungen eingehen muss. Es gab auf jeden Fall Komplikationen mit der Verteidigung der Brüder Tomaschek, dann eine mehrmonatige Unterbrechung, weil Beweismittel aus Kopenhagen herbeigeschafft werden mussten und Geständnisse der Angeklagten, die dann wieder zurückgenommen wurden. Das vielleicht Wahnwitzigste, das da vor Gericht zur Sprache kam, war eine Aussage, die Franz Tomaschek in der Voruntersuchung gemacht hatte. Da hatte er nämlich behauptet, er sei bei seinem Bruder tatsächlich krank geworden und habe ganze 3 Tage als ein Scheintoter dagelegen. Schließlich habe sich dann aber ein Blutklumpen gelöst, den er ausgehustet habe, und so sei er dann ins Reich der Lebenden zurückgekehrt, nur um festzustellen, dass er in oder zumindest neben einem Sarg lag. Und darüber sei er dann so erschrocken, dass er aufgesprungen und zum Bahnhof gerannt sei, um von dort aus nach Hause, also nach Böhmen, zu fahren. Und was sein Bruder dann weiter in Berlin getrieben habe, das wisse er sowieso nicht. Franz Tomaschek blieb allerdings nicht bei dieser vollkommen irren Aussage, sondern wechselte zwischen Geständnis und Leugnen. Für das Gericht war es eine besonders schwierige Aufgabe, den eigentlichen geistigen Urheber des Betrugs zu ermitteln. Im Urteil spiegelt sich dann aber wieder, dass die Richter die Schuld ziemlich gleichmäßig verteilt sahen. Alle 3 Angeklagten wurden zu 3 Jahren Strafarbeit verurteilt, außerdem zu einer Geldbuße von rund 15.500 Talern. Als Ersatz, falls sie das Geld nicht bezahlen konnten, mussten die Tomaschecks 5 weitere Jahre Strafarbeit leisten, Wundarzt Kunze nur 4 Jahre. Franz Tomaschek wurde zudem des Landes verwiesen, dieser Teil der Strafe wurde aber später wieder aufgehoben. Bei Kunze gab es noch die Verschärfung, dass er künftig und auf Lebzeiten nicht mehr als Wundarzt arbeiten durfte. Die 3 Männer verbüßten die Haft im Zuchthaus in Brandenburg an der Havel. Das Bußgeld konnte übrigens keiner von ihnen zahlen, also belief sich die Strafzeit auf 8 oder bei Kunze auf 7 Jahre. Die Ehefrau des Franz Tomaschek wurde in Kopenhagen übrigens ebenfalls zu einer geringen Gefängnisstrafe und zu einer Geldbuße verurteilt. Die Geschichte vom begrabenen Bügelbrett wurde in Berlin und darüber hinaus schnell sehr populär. Man findet verschiedene Nacherzählungen, aber beispielsweise auch regelmäßige Anspielungen in den Satirezeitschriften dieser Zeit. Naja, und dann passierte das, was in Berlin halt bei komischen Geschichten meistens passiert. Irgendjemand verfasste einen ziemlich schief gereimten Gassenhauer über die Brüder Tomaschek und davon hören wir jetzt noch einen kleinen Auszug, gelesen, nicht gesungen.
Begrabe nie kein Plättbrett nicht und ja kein Stroh und Erde nicht, spielt niemals solchen Schlauen mit einer Rindskaldauen. Hättste dich nur vorher bedacht, ehe du den Schwindel hast gemacht, dann wärst du noch im Böhmerland und würdest hier nicht so bekannt. Drum, liebet Fränzchen Tomaschek, mach dir nicht wieder solchen Jeck. Dann bist du sicher, dit steht fest und du kommst niemals in Arrest. Kannst jedem frei ins Ohre sehen, sag Tomaschek, ist dit nicht schön? Drum, liebe Leutchen, hab ich recht? Ich glaub, das ist der beste Weg.
Was aus den Beteiligten unserer Geschichte geworden ist, wissen wir leider nur anteilig. Der Wundarzt Kunze soll 1858 in der Haft verstorben sein. Die Brüder Tomaschek wurden 1860 aus dem Zuchthaus entlassen. Anton kehrte nach der Strafzeit vermutlich nach Berlin zurück und Franz Tomaschek soll angeblich mit seiner Familie nach Amerika ausgewandert sein und wurde demnach wohl jenseits des Ozeans und diesmal wirklich begraben. Bleibt die Frage, was aus dem Bügelbrett geworden ist. In dieser literarischen Nacherzählung, aus der wir relativ am Anfang schon ein bisschen was gehört haben, da heißt es: Auch ob das 2 Jahre lang begraben gewesene Plättbrett noch existiert, wieder Dienst tun muss, oder ob es längst verbrannt ist, oder gar als interessantes Corpus Delicti das Raritätenkabinett des hiesigen Stadtgerichts ziert, wissen wir nicht. Es ist ein vom Schicksal bevorzugtes Plättbrett gewesen unter vielen Tausenden seinesgleichen. Ja, und mit diesen schönen Worten will ich diese unblutige oder zumindest einigermaßen unblutige Folge zur Weihnachtszeit beenden. Zugleich ist es die letzte Folge von Böses Blut in diesem Jahr. Ich würde mich aber natürlich total freuen, wenn ihr dann nämlich im Januar 2026 wieder bei uns reinhören würdet. Da gehen wir in die 1810er Jahre und begeben uns auf die Spuren eines Räubers und Mörders, der unter seinem Spitznamen der Wilde Sachs sein Unwesen getrieben hat. Hier folgt natürlich noch das übliche und hochverdiente Dankeschön an die Unterstützer, nämlich zunächst wie immer an Katha Merz und Jan Schellenberger, ohne die hier bei Böses Blut rein überhaupt gar nichts funktionieren würde. Und heute ein besonders dickes Dankeschön an Sudabe Mohafes, die uns ihre Stimme für die Quellenzitate geliehen hat. Mir bleibt dann nur noch, euch erholsame und entspannte Feiertage zu wünschen. Macht's gut und wir hören uns hoffentlich im neuen Jahr. Euer Jan Wichert.
Böses Blut ist eine Produktion der Jan Wichert und Jan Schellenberger Media GbR. Ganz zum Schluss noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mit dafür sorgen wollt, dass es weiterhin alle 3 Wochen eine neue Folge von Böses Blut gibt, könnt ihr das Projekt ganz einfach unterstützen. Bei Patreon gibt es 3 verschiedene Abo-Modelle für jeden Geschmack und Geldbeutel. Schon zum Preis von 1 Tasse Kaffee bekommt ihr unsere Bonusfolgen mit Quellenlesungen, Interviews und Hintergründen. Ab der 2. Tasse hört ihr alle 9 Folgen 3 Tage früher und Werbeanzeigen verschwinden wie von Geisterhand. Natürlich auch die, die ihr gerade hört. Klickt also gerne auf den Link in den Shownotes und seht euch die Abo-Option auf Patreon an. Ende der Werbung.